Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du zu jedem Einzelnen redest heute. Und ich bitte dich, dass du mich brauchst, um das weiterzugeben, was du heute möchtest, zu jedem Einzelnen reden. Wir entscheiden uns einfach heute, unsere Herzen aufzumachen für dein Reden. Ich bitte dich, dass du zu uns persönlich redest, dich uns zeigst heute. Dass wir dich vielleicht von einer neuen Seite kennenlernen dürfen. Ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe mir da so einen schönen Einstieg zurechtgelegt, wie ich euch in das Thema einführe. Aber wir sind schon so in diesem Thema rein, dass ich denke, das wäre ja, ist noch herausfordernd. Ich habe diese Woche ein Erlebnis gehabt, wo mich an die Geschichte erinnert hat, die wir heute anschauen. Es ist ein relativ einfaches, alltägliches Erlebnis und für mich war es so speziell, jetzt diese Woche ist es so wieder mal losgegangen. Ich weiß nicht, wer von euch Tennis verfolgt. Ich liebe es, zum Tennis zu schauen. Sowieso, wenn die Schweizer spielen und wenn sie auch noch gewinnen, dann bin ich happy. Und am Donnerstag war es so ein Tag. Das Coole ist ja, es ist ein Grand Slam und das wird im Fernsehen übertragen. Das ist nicht nur so, irgendwie so die Resultate verfolgen, sondern man kann wirklich live schauen und das ist einfach ganz etwas anderes. Vielleicht verstehen die mich auch nicht, aber mir geht es einmal so. Und am Donnerstag habe ich gedacht, hey cool, am Nachmittag war ein Spiel angesetzt von einer Schweizerin. Und ich hatte einen langen Mittag. Ich dachte, hey cool, ich kann das live schauen. Das Einzige, was ich noch abwarte, ist das Spiel, das vor ihrem Spiel auf dem Platz war. Und da hat es ein Spiel gehabt, das ein bisschen anders verlaufen ist, als ich es mir gewünscht hätte. Und ein von diesen zwei Spielern hat mich mega an die Geschichte erinnert, die wir heute anschauen. Es war so, dass der eigentlich schon am Verlieren war. Wenn man so anschaut, hat die ersten zwei Sätze verloren und dann denkt er, ja gut, jetzt ist klar. Auch vom Ranking, vom internationalen Ranking, ist er schlechter klassiert als der andere Spieler. Ich dachte, gut, dann kann das Spiel bald losgehen, ich habe mich gefreut. Aber er ist nochmal aufgestanden, hat sich zurückgekämpft, hat die nächsten zwei Sätze gewonnen und hat sich zurück ins Spiel gekämpft. Und dann denkst du, ja gut, dann gibt es halt nochmal einen Satz. Es war eh schon ein bisschen später gewesen. Und dann war es wieder so gewesen. Der andere hat ihn in Grund und Boden gespielt, habe ich das Gefühl gehabt. Er war 5-2 voraus gewesen und hat 3 Matchbälle gehabt. Ich dachte, gut, jetzt ist es geklärt. Und wieder, er hat sich zurückgekämpft, er hat nochmal ein ganzes Spiel gekehrt, hat es ausgeglichen. Und am Schluss hat sich der Kampf gelohnt, er hat das Spiel gewonnen. Ich habe nachher kein Spiel mehr geschaut, aber es hat mich so erinnert an die Geschichte, so, das Unaufhaltsame. Und wir schauen heute die Geschichte von Paulus an, wie er immer und immer wieder, auch in Herausforderungen, sich wieder aufgerappt hat, wieder vorwärts gegangen ist. Und es ist genau so wie der Spieler, der hat sich nicht abhalten lassen von den Umständen, sondern er ist einfach weitergegangen. Er hat ein Ziel gehabt und ist dem nachgegangen. Und die Geschichte, die wir heute anschauen, ist die Fortsetzung von der letzten Woche. Letzte Woche hat Adi erzählt vom Saulus, der zum Paulus geworden ist, der eine mega, in meinen Augen, sehr spektakuläre Bekehrung erlebt hat. Das Umkehren zu Jesus. Gott, Jesus ist ihm begegnet, wo er auf dem Weg auf Damaskus war und es ist ein Licht gekommen. Gottes Stimme hat er hörbar gehört. Also ich habe das noch nie erlebt. Vielleicht ihr auch noch nicht. Und ich dachte, boah, mega krass, er ist blind geworden. Gut, das wünsche ich mir jetzt nicht. Aber es ist mega viel zusammengekommen bei dieser Entscheidung, wo er Jesus nachgefolgt ist. Und nach 3 Tagen ist der Hananias, der ihm hat für ihn gebetet. Er ist erfüllt worden vom Heiligen Geist. Er ist umgekehrt zu Jesus. Und unsere Geschichte fängt genau an dem Punkt an, wo er umgekehrt ist zu Jesus. Und wir lesen jetzt auch zusammen die Stelle, wo in Apostelgeschichte 9, Vers 19, ab dem B, bis 31 geht. Saulus blieb zunächst bei den Gläubigen in Damaskus. Er begann sofort damit, in den Synagogen von Jesus zu predigen und zu verkünden, dass er der Sohn Gottes sei. Alle, die ihn hörten, wunderten sich. ist das nicht derselbe Mann, der die Anhänger von Jesus in Jerusalem so hart verfolgt hat?", fragten sie. "War er nicht gekommen, um sie auch hier in Fesseln zu legen und vor die obersten Priester zu führen?" Doch Saulus predigte immer überzeugender. Er verwirrte damit die in Damaskus lebenden Juden, weil er bewies, dass Jesus der Christus ist. Nachdem einige Zeit vergangen war, beschlossen die führenden Männer des jüdischen Volkes, ihn zu töten. Saulus erfuhr davon und wusste, dass man ihm Tag und Nacht am Stadttor auflauerte, um ihn umzubringen. Deshalb ließen einige der Gläubigen ihn nachts in einem großen Korb durch eine Öffnung in der Stadtmauer hinab. Als Saulus wieder in Jerusalem eintraf, versuchte er sich mit den Gläubigen dort in Verbindung zu setzen. Aber alle hatten Angst vor ihm, denn sie glaubten nicht, dass er wirklich zu Jesus gehörte. Doch schließlich führte Barnabas ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Er berichtete ihnen, was der Herr zu ihm gesagt hatte und wie mutig Saulus in Damaskus im Namen von Jesus gesprochen hatte. Daraufhin nahmen die Apostel Saulus in die Gemeinde auf. Er blieb bei ihnen in Jerusalem und fuhr fort, unerschrocken im Namen des Herrn zu predigen. Dabei wandte er sich auch an die griechisch sprechenden Juden, doch diese schmiedeten Pläne, ihn zu töten. Als die Gläubigen davon erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea in Sicherheit und schickten ihn von dort weiter in seine Heimatstadt Tarsus. In der nun folgenden Zeit lebte die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien im Frieden. Die Gläubigen wurden gestärkt durch die Hingabe zu Gott und die Gemeinde vergrößerte sich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich den Text erst mal gelesen habe, ich dachte, das ist ja immer das Gleiche. Paulus kommt zum Glauben, erzählt von Jesus, sie wollen ihn umbringen, einmal flüchten, er kommt auf Jerusalem, er erzählt wieder von Jesus, sie wollen ihn wieder umbringen, er muss wieder flüchten. Das zieht sich ja noch ein paar Mal in seinem Leben durch. Er muss immer wieder mal erlebt er so Drohung. Ich dachte, ja gut, was wollte ich jetzt euch da über das erzählen? Und es hat mich echt herausgefordert. Und es war meine Herausforderung, mich eben nicht von dem aufhalten zu lassen und eben auch unaufhaltsam zu sein. Aber für mich ist so ein bisschen die Frage herausgekommen, hey, was war das Entscheidende, wo der Paulus da erlebt hat, dass er nicht einfach sich aufhalten lassen hat von all diesen Widerständen. Ich glaube, diese Frage stellt sich jeder, wenn man seine Geschichte anschaut, immer und immer wieder sind die Widerstände gekommen. Und wieso ist er dran geblieben? Wenn er keinen guten Grund gehabt hätte, ich glaube nicht, dass er dann das durchgezogen hätte und dran geblieben wäre. Und das Erste, was mir dort so ein bisschen entgegengeschossen ist so dieses Bekehrungserlebnis, seine Umkehr zu Jesus. Ich dachte, boah, mega spektakulär, Gott ist ihm so richtig so, bam, begegnet. Da war ja, wenn ich das erlebe, dann wäre das ja kein Problem, dann würde ich auch unaufhaltsam vorwärts gehen. Da haben wir uns überlegt, ist das wirklich der entscheidende Punkt? Ist es einfach ein spektakuläres Erlebnis oder ein tiefes Erlebnis mit Gott, das uns so unaufhaltsam macht? Ich weiß nicht, wer von euch, als er sich für Jesus entschieden hat, ist blind geworden oder hat das Licht gehört oder Gottes hörbare Stimme, dann hätten wir jetzt ein Problem. Weil bei mir war es auch nicht so gewesen. Es war relativ unspektakulär gewesen. Als ich zu Jesus kam, war das für mich alleine gewesen, zusammen mit einem Leiter in einem Lager. Und es war nichts von diesem Spektakel gewesen. Und ich habe gemerkt, wenn ich sagen würde, jetzt, hey Leute, es war klar, der Paulus, der hat so ein krasses Erlebnis gehabt, darum war er unaufhaltsam unterwegs gewesen. Dann würde ich mir und uns allen da drinnen sagen, eigentlich können wir das gar nicht. Und ich habe gemerkt, irgendwie geht das nicht auf. Es hat auch noch andere Menschen in der Bibel, die nicht so spektakulär zu Jesus umgekehrt sind und trotzdem unaufhaltsam gewesen sind. So habe ich gemerkt, ja, die erste Antwort ist nicht immer die beste. Vielleicht muss ich ein bisschen tiefer gehen. Und mir sind aber zwei Sachen aufgefallen, die sich in dieser Wiederholung auch immer durchgezogen haben. Und die lesen wir in den Versen 19 und 20 und nachher nochmal in den Versen 26 und 28. Zuerst in Versen 19 und 20. Saulus blieb zunächst bei den Gläubigen in Damaskus. Er begann sofort damit, in den Synagogen von Jesus zu predigen und zu verkünden, dass er der Sohn Gottes sei. Und nachher, als Saulus wieder in Jerusalem eintraf, versuchte er sich mit den Gläubigen dort in Verbindung zu setzen. Darauf Daraufhin nahmen die Apostel Saulus in die Gemeinde auf. Er blieb bei ihnen in Jerusalem und fuhr fort, unerschrocken im Namen des Herrn zu predigen. Zwei Sachen. Er ist zu den Jüngern gegangen, hat die Gemeinschaft gesucht von der Gemeinde und er hat angefangen von Jesus zu erzählen, von dem, was er erlebt hat. Er hat erzählt, wie er das vielleicht auch erlebt hat. Ich weiß nicht, wie es genau war. Aber er hat den Leuten bewiesen, das steht auch in dem Text, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das war ihnen auch ein Anstoss gewesen. Und nachher wieder, er kommt auf Jerusalem, er sucht zuerst Gemeinschaft in der Gemeinde und fängt dann an zu erzählen von dem, was Jesus tun hat in seinem Leben. Und ich habe gemerkt, irgendwie hat es da was auf sich mit diesen zwei Elementen. Einerseits die Gemeinschaft und auf der anderen Seite aber auch das Bekennen von Jesus und von dem, was er tun hat in seinem Leben. Und ich möchte einfach die zwei Teile ein bisschen tiefer anschauen, ein bisschen genauer anschauen, was das bedeutet. Wir werden merken, irgendwie, das spielt miteinander zusammen. In der Gemeinschaft fängt es an, dass man kann miteinander vorwärts gehen kann, dass man kann durch Herausforderungen gehen kann. Oder gerade wenn man Herausforderungen erlebt, dann kann man sich gegenseitig ermutigen. Oder wenn man positive Sachen erlebt, kann man andere wieder ermutigen. Es ist ein Miteinander durch dick und dünn gehen. Es ist ein Miteinander am gleichen Strick ziehen. Und es ist wie so eine grosse Familie. Ich weiß nicht, ob ihr das so erlebt, da in der Gemeinde. Für mich ist es mega so. Besonders, wenn wir Zeiten haben, wo wir füreinander können auch beten, wo wir können ehrlich sein und können zu dem stehen, wo wir herausgefordert sind. Ich erlebe das stark im Gebetsabenteuer, einmal im Gebetsabend, am Mittwochabend, wo man einfach erzählen kann, was man mit Gott erlebt. Und das ist so ermutigend. Aber es hat nachher auch Raum, zu sagen, hey, aber da bin ich herausgefordert. Da wünsche ich mir, dass Gott eingreift. Und man steht miteinander ein für das. Und ich glaube, das war die Gemeinschaft, die Paulus erlebt hat. Sie sind miteinander vorwärts gegangen. Sie sind miteinander durch dick und dünn gegangen. Gerade auch in so herausfordernden Situationen schweißt das zusammen. Und das Zentrale in dem, was die Gemeinschaft so stark gemacht hat, ist, dass sie ein gemeinsames Ziel hatten. Ihr Ziel war, dass Jesus gross gemacht wird in Jerusalem und in der ganzen Welt, die sie kannten. Dass Jesus den Menschen begegnet. Ich weiß nicht, sind wir schon mal an einem Ort oder in einer Runde gewesen, wo man verschiedene Meinungen hatte. Der eine sagte, hey, da müssen wir durch. Zum Beispiel beim Wandern. Der andere sagte, nein, da geht es durch. Ist noch schwierig. Ist nicht so ermutigend. Wenn ich sage, hey, das wäre doch richtig, und der andere sagt, nein, das ist doch gar nicht nötig. Oder sagt, hey, da bin ich rausgefahren und sagt, ja, wieso machst du das überhaupt? Dann braucht es doch gar nicht. Wäre nicht so ermutigend. Ich habe gemerkt, das gemeinsame Ziel, das sie hatten, das ist mega zentral in dem Sinne. Wenn wir ein gemeinsames Ziel haben und zusammen dort drin vorwärts gehen, zusammen eben am gleichen Strick ziehen und nicht an drei verschiedenen Stricken oder noch sogar gegeneinander ziehen, dann formt das auch den Weg, wo wir durchgehen und wo wir hingehen. Und das bringt uns zu dem zweiten Punkt, wo der Paulus auch ausgelebt hat, oder wie man dem auch immer sagen will, wo er praktiziert hat. Mir fehlt das Wort, aber es ist gleich. Der Punkt vom Bekennen von Jesus. Er ist in der Synagoge und hat predigt. Und jetzt kommt die erste Frage, was, wir müssen predigen gehen? Nein, ich glaube nicht, dass wir alle predigen müssen. Wenn man die Geschichte oder das Leben von Paulus anschaut, dann war er ein Pharisäer, er war ein Schriftgelehrter, einer der höchsten Lehrer hat er gehabt, oder von den besten Lehrern. Und für ihn war das das Normalste, um in die Synagoge zu gehen, zu lehren, zu gehen, zu predigen von Jesus. Und darum, glaube ich, ist das nicht etwas Spezielles für ihn. Das, was er dort gemacht hat, war sein Daily Business, das war sein Job. Es war nicht so, oh, jetzt muss ich noch in die Synagoge gehen und von Jesus erzählen. Hat halt Jesus gesagt, das sollte ich auch noch machen. Sondern es war, hey, da ist mein Alltag, da bin ich drin. Und er hat angefangen, seinen Alltag zu verbinden mit dem, was er Jesus gefunden hat. Er hat das angefangen zusammenzubringen. Und ich glaube, um das geht es genau da drin. Es geht nicht darum, dass wir alle Prediger sind. Aber es geht darum, dass wir alle einen Alltag haben und irgendwo haben wir Jesus. Und es geht darum, dass wir den anfangen zusammenzubringen. Dass Jesus anfängt, Raum zu bekommen in diesem Alltag. Und je mehr wir anfangen, Jesus in unseren Alltag hineinzubringen, desto mehr merken wir auch, wie uns das manchmal auch herausfordert. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Ablehnung erlebt habt für den Glauben. Wo Leute sagen, hey, lass mich bloß in Frieden mit dem Jesus. oder ein bisschen die anständige Variante, solange es für dich stimmt, ist es gut. Aber für mich nicht. Und da ist jedem sein Recht, zu sagen, nein, ich will mit dem Jesus nichts zu tun haben, das ist okay. Aber es fordert auch raus, wenn wir anfangen zu sagen, hey, ich möchte meinen Mitmenschen, dort, wo ich im Alltag drin bin, egal ob im Job, bei der Schule, ob in der Berufsschule, ob bei den Hobbys, die ich mache, und einfach dort, wo ich drin bin, beim Busfahrer, Böstler, was es noch gibt, im Laden, im Dorfläden, gut, das haben wir da nicht. Dort einfach Jesus reinbringen. Da wird es Momente geben, wo wir herausgefordert sind. Und dort kommt es dann eben wieder zurück in die Gemeinschaft, wo man merkt, hey, wenn ich alleine bin mit diesen Herausforderungen, dann wird es ziemlich schnell entmutigend, wenn man vielleicht gerade ein paar Mal erlebt, wie man abgelehnt wird für das. Aber wenn man dann zurück in eine Gemeinschaft gehen kann, wo andere auch das erleben, wo man sagt, hey, da stehen wir zusammen drin, da packen wir zusammen, komm, wir beten dafür, dass Gott diesen Menschen begegnet. Das müssen sie nicht mehr machen, Gott macht es. Oder wo andere dann eben erzählen, wie sie erleben, wie Gott in ihrem Alltag ihnen wirkt. Dann sind wir wieder neu gestärkt, um zu sagen, hey doch, ich packe das wieder neu, um von Jesus zu erzählen. Und so geht das immer wieder ineinander rein. Man kommt in die Gemeinschaft rein und merkt, hey, was ist eigentlich das Ziel? Es geht um Jesus. Es geht darum, dass Jesus den Menschen begegnet, um uns herum, dort, wo wir eingestellt sind. Und wir werden ermutigt und gestärkt, können miteinander uns wieder rüsten, um zu sagen, hey, und da in unserem Alltag rein, können wir das gross machen, können wir Jesus gross machen. Und wenn wir wieder draußen sind, erleben wir schöne Sachen, weniger schöne Sachen. Also draußen sein, das tönt so blöd. Eigentlich ist es ja nicht draußen sein, sondern wir sind im Alltag drin. Das gehört alles irgendwie zueinander. Ich glaube, wir müssen aufhören, das trennen, dass Jesus am Sonntag da ist und dann gehen wir raus, sondern Jesus ist in dem Alltag drin und lebt überall dort, wo wir sind, ist er auch. Die Frage ist, wie viel Raum geben wir ihm? Ich habe gemerkt, das sind so Sachen, das sind Punkte, wo stark auf unsere Leistung abzielen. Es geht darum, den Menschen von Jesus zu erzählen. Es geht darum, dass wir rausgehen, dass wir in unserem Alltag erzählen, dass wir für Menschen beten oder was auch immer. Wir müssen in die Gemeinschaft kommen, wir dürfen nicht für uns sein. Das kann schnell so eine To-Do-List werden. Ja, das sollte ich auch noch, habe ich diese Woche erledigt. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir das machen. Aber ich habe gemerkt, wenn nicht das Motiv dahinter stimmt, dann ist es einfach nur so ein Leistungschristsein. Wir sind so am Krampfen für Gott und probieren uns eigentlich das, was Gott uns geschenkt hat, durch Jesus. Wir probieren das eigentlich uns zu verdienen. Und jeder, der das schon mal probiert hat, hat gemerkt, am Schluss, irgendwo geht es nicht mehr auf. Wir stehen an und merken, wir schaffen es einfach nicht, um das zu verdienen. Aber was können wir machen, wenn wir eben die Perspektive wie nicht mehr haben? Und ich merke, mir geht es vielmals so. Ich weiss, was man so sollte oder was eigentlich gut wäre. Und ich probiere das umzusetzen. Aber eigentlich ist es mehr ein Abhaken von diesen To-Dos. Und da kommt ein weiterer Punkt in diesem Text führen, wo ich gemerkt habe, hey, das ist eigentlich die Grundlage von dem. Wenn das fehlt, dann haben wir so ein Arbeitschristsein, so ein Step-by-Step, ich muss einfach alles machen und wenn ich das alles gemacht habe, dann bin ich dann gut, dann funktioniert es dann klappt es, sonst nicht. Es hängt dann plötzlich mega stark von uns ab. Und das gibt in mir einen mega Druck, ich habe mich so, hey, was muss ich alles machen? Muss ich alles mir verdienen? Und es ist eben genau nicht so. Und es fängt an bei der Bekehrung von Paulus, wo der Hananias für ihn gebetet hat. Steht explizit, er ist erfüllt worden vom Heiligen Geist. Und am Schluss von dem Text kommt der Heilige Geist wieder vor. Und dort entkräftet er unser ganzes Leistungsdenken. Und ich habe gemerkt, es ist so beruhigend zu wissen, auf was es wirklich ankommt. Im Vers 31, die Gläubigen wurden gestärkt durch die Hingabe zu Gott und die Gemeinde vergrößerte sich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn wir glauben, dass wir es nur durch uns und unsere Leistungen machen können, dann werden wir irgendwann anstehen und merken, wir sind vollkommen überfordert, wir werden ausbrennen, wir werden Enttäuschungen erleben, die wir nicht wegstecken mögen. Wenn der Heilige Geist nicht drin ist. Und so ist es mit dieser Gemeinschaft und mit dem Bekennen von Jesus. Es muss gefüllt sein vom Heiligen Geist. Es muss geführt sein vom Heiligen Geist. Wenn ich mir so überleite, was ist eigentlich die Aufgabe vom Heiligen Geist? Dann hat Jesus gesagt, er geht zum Vater, damit der Heilige Geist in unser Leben hineinkommen kann. Er lebt in uns, der Heilige Geist. Jeder, der Jesus nachfolgt, hat den Heiligen Geist in sich. Er ist unser Tröster, wenn wir eben herausgefordert sind. Er gibt uns Weisheit. Er gibt uns die richtigen Worte, wenn wir eben vielleicht nicht mehr wissen, was sagen. Und so hat der Heilige Geist so viel wertvolle Impuls, wo wir selber gar nicht machen können. Oder gerade dort, wo wir eben dann anstehen, wirkt gerade der Heilige Geist wirken. Und da am Schluss ist es so stark, durch das Wirken vom Heiligen Geist sind die Menschen zu Jesus gekommen. Nicht, weil der Paulus super predigt hat. Nicht, weil alle Jünger so super Nachfolger von Jesus sind. Das ist alles auch wichtig gewesen. Das ist auch ein zentraler Punkt gewesen. Aber der entscheidende Punkt hat am Schluss der Heilige Geist gemacht. Und viele haben gemerkt, mir ist das nicht bewusst. Oder ich klammere das manchmal so aus. Ich denke, ich muss eine möglichst gute Predigt machen. Ich muss möglichst gut reden, damit Menschen Jesus begegnen können. Und das ist auch wichtig. Aber wenn der Heilige Geist nicht wirkt, dann kann ich es auch sein lassen. Und in dem Sinne fängt es bei uns persönlich an, das Wirken vom Heiligen Geist. Wir können schon sagen, die Gemeinschaft muss gefühlt sein und so, und auch das Bekennen von Jesus muss gefühlt sein, aber das fängt bei uns an. Wenn wir persönlich Raum geben für den Heiligen Geist und das Wirken von Gott, dann wird auch unsere Gemeinschaft prägt sie von dem. Und wie wir mit Menschen reden, die wir von Jesus erzählen. Und eine Eigenschaft vom Heiligen Geist, glaube ich, ist eine von seinen Lieblingseigenschaften, wenn es so etwas gibt, ich weiß es nicht. Er macht Jesus gross für uns. Und ich glaube, das ist genau das, wo die Gemeinschaft, wo wir das Ziel hat. Wenn wir im Heiligen Geist Raum geben, dann macht er Jesus gross in unserem Leben, in unserer Gemeinschaft. Und wir merken wieder, um wen geht es eigentlich? Es geht darum, um Jesus. Punkt. Einzig und allein und um Jesus und was er für uns zu tun hat. Und wenn wir im Raum geben, dort, wo wir im Alltag sind, dann wird er auch dort das machen. Er macht Jesus gross. Und ich habe gemerkt, so viel mal habe ich genau die Perspektive eben verloren. Und musste Buße und sagen, hey Gott, es tut mir leid, ich will es selber verdienen, ich will selber irgendwie das machen, produzieren, dass du kannst wirken kannst. Aber es ist eben genau das, dass wir es nicht produzieren können. Wir können uns brauchen lassen mit all unseren Gaben. Aber er macht den entscheidenden Punkt. Und ich habe immer wieder neu, oder ich muss immer wieder neu überlegen, hey, wo habe ich Kompromiss gemacht in meinem Leben? Wo habe ich den Heiligen Geist ausgeklammert und gesagt, du, da lieber nicht reinreden, da habe ich jetzt gerade keine Lust, um so zu handeln, wie du es möchtest. Und ich glaube, da fängt es an, dass wir in unserem persönlichen Leben immer wieder prüfen und den Heiligen Geist fragen, hey, gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich dich ausgeklammert habe? Gibt es Bereiche, wo du nicht der Herr bist? Wo du nicht mir reinreden kannst? Das ist ja nicht einfach negativ, wenn uns der Heilige Geist reinredet. Das ist sehr erfrischend vielmal, wenn er uns ermutigt, wenn er uns tröstet und all die Eigenschaften, die ich vorher aufgezählt habe. Nur wenn wir ihm Raum geben, kann er uns auch wieder neu die Perspektive geben. Nur dann, wenn wir gefühlt vom Heiligen Geist sind, prägt es auch die Gemeinschaft, von unserer Seite her zumindest. Und ich habe mir so überlegt, es steht alles im Text, hat mir der Adi immer gesagt, wenn ich Predigt vorbereitet habe. Und als ich den Vers noch so angeschaut habe, ich merkte, Wie können wir denn eben dem Heiligen Geist Raum geben? Und dann steht da, die Gläubigen wurden gestärkt durch die Hingabe zu Gott. Da haben wir so überlegt, ja, das Raum geben im Heiligen Geist, das ist so, das steht so im Raum. Und ich so, ja, was heisst jetzt das genau? Und ich habe gemerkt, Hingabe ist für mich viel greifbarer. Wenn ich etwas hingebe, wenn ich jemandem meine Bibel da gebe und sie hingebe jemandem, dann darf er entscheiden, was da drin markiert wird und was er lesen möchte. Über sie lesen will, über sie auf die Seite tut. Und genauso ist es auch, wenn wir unser Leben hingeben. Er darf entscheiden, wen er vorheben möchte, wen er betonen möchte. Er darf entscheiden, wo man vielleicht mal ein bisschen genauer anschauen sollte. Und das ist ein mega Schlüssel in dem Sinne. Wenn wir uns Gott und dem Heiligen Geist hingeben und überlegen, haben wir alles hingegeben und ihm wirklich auch alles angegeben, dann nimmt er den Raum ein und das prägt unsere Gemeinschaft, es prägt unser Umfeld, dort, wo wir Jesus bekennen. Ich merke, wie ich glaube, das ist eine Herausforderung, wo wir immer und immer wieder gestellt sind. Ich glaube nicht, dass wir sagen können, einmal, ich habe mein Leben ganz Gott hingegeben und jetzt ist das abgehakt und es wird mich nie mehr betreffen. Sondern das ist eine tägliche Entscheidung. So vielmal merke ich, wenn ich in kleinen und grossen Entscheidungen einfach merke, so, ja, da habe ich jetzt mal so irgendwas gemacht und nachher merke ich so, ah, Gott, hätte ich da einen anderen Plan gehabt und ich muss den Schritt zurück machen. Und wenn wir uns täglich fragen, hey, was möchtest du machen? Wo möchtest du mich führen? Wo hast du einen Plan für mich? Dann können wir immer wieder erleben, wie er uns auch zeigt, wann er geplant hat. Und eben auch ermutigt werden und merken, hey, er hat mir da einen Hinweis gegeben und gemerkt, so, hey, das möchte ich heute tun. Ich möchte heute, keine Ahnung, jemandem am Bahnhof begegnen. Und denkst du so, ja gut, das könnte jetzt auch von mir sein. Und dann begegnest du jemandem am Bahnhof. Und nur weil du mal kurz den Gedanken am Morgen gemacht hast, denkst du, hey Gott, was möchtest du eigentlich tun? Und so fängt das Leben viel spannender an zu werden, wenn wir wirklich aus dieser Erfüllung vom Heiligen Geist leben. Und ich glaube, das war der Schlüssel, den Paulus gefunden hat und gelebt hat. Er hat die Jünger gesehen, wie sie miteinander gelebt haben. Und er hat gemerkt, das ist nicht einfach nur eine gute Gemeinschaft, sondern die ist gefüllt vom Heiligen Geist. Er hat erlebt, was heisst, in einer Gemeinschaft zu leben, wo der Heilige Geist regiert, wo er der Chef ist. Und wie dort Jesus gross gemacht wird, wie es gemeinsam das Ziel zusammenschweißt. Und er hat gemerkt, eben das Ziel, das ist das, was ihn noch auch getrieben hat. Er hat so stark die Barmherzigkeit und Liebe von Gott erlebt und hat das wieder weitergegeben. Und manchmal fehlt uns die Barmherzigkeit. Und es ist vielleicht einfach dran, zum Gott wieder neu zu bitten und zu sagen, Herr, zeig du mir, wie du mein Umfeld siehst. Die Menschen, die vielleicht eben gerade gegen Jesus schiessen und sagen, komm, du Stündler da, was willst du da? Aber wenn Gott uns seine Perspektive zeigt, dann können wir auch neu wieder aus ihm raus in das hineingehen. Ich weiß nicht, wo du in dem Ganzen stehst. Vielleicht denkst du, ja gut, alles klar, jeden Tag am Morgen starte ich zusammen mit Gott. Ich frage ihn, hey, was ist dran? Was möchtest du tun? Gibt es Sachen, wo ich vielleicht aufräumen muss, wo ich Kompromisse gemacht habe und lebst voll in dem hinein? Dann möchte ich gerne kennenlernen und von dir lernen, wie du das machst. Ich merke, für mich ist es immer wieder die Herausforderung. Und egal, wo du stehst, ich mache dir Mut, du musst nicht heute alles machen. Aber vielleicht ist es dran, heute mal den nächsten Schritt zu machen. So wie bei einer Wanderung einfach ein Schritt um den anderen gemacht wird. Und du kommst ja nicht einfach auf den Gipfel rauf. Sondern du machst einfach den Schritt um Schritt. Und merkst, du bist ein bisschen höher gekommen. Das ist zwar noch nicht das Ziel, aber es geht vorwärts. Und genauso soll es auch in unserem Leben sein mit Jesus. Vielleicht bist du da rein und denkst du eigentlich, also mit Jesus, langsam. Ich kenne den Jesus gar nicht so richtig. Irgendeiner hat mich da mitgeschleicht in die Fege und eigentlich warte ich nur darauf, dass es endlich fertig ist. Dann mache ich dir Mut. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass du da bist. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und er möchte dich brauchen in dem Sinne. Und er möchte zu dir reden heute. Und vielleicht ist es einfach dran, um mal zu sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ich gebe dir die Erlaubnis, um dich mir zu zeigen, um in meinem Leben so wirken, dass ich dich erkennen kann. Das könnte der nächste Schritt sein. Und sag ihm, so wie wir reden miteinander, kannst du das Gott sagen? Vielleicht merkst du auch, ich kenne den Jesus, ich habe schon viel gehört von dem, aber ihm nachfolgen, mein Leben ihm hingeben, da habe ich bis jetzt noch so ein bisschen rausgeschoben. Aber eigentlich weisst du alles und merkst so, es fehlt nur noch die Entscheidung. Dann warte nicht, die Entscheidung heute zu treffen. Ich mache dir Mut, um diesen Schritt zu wagen. Es ist auch da, es ist nur ein Schritt. Du wirst es merken, das ist so cool. Ich muss dir nicht sagen, was dein nächster Schritt ist. Ich kann ein bisschen Impuls geben, aber das, was dein nächster Schritt ist, wird dir Gott jetzt zeigen. Bei mir ist es immer so, dass dann so ein Herzklöpfchen kommt und ich habe so einen Gedanken, den ich einfach nicht los werde. Vielleicht ist es bei euch anders. Aber die Gewissheit, oh Scheibe, Mann, das ist jetzt, glaube ich, wirklich dran, die kann euch Gott jederzeit geben und auch jetzt. Und wenn du das merkst, wie Gott vielleicht jetzt zu dir redet, dann mach es fest. Es gibt nach dem Gottesdienst Möglichkeit, um da führen zum Kreuz zu kommen oder auch auf mich zuzukommen und ein Gebet in Anspruch zu nehmen. Oder vielleicht, wenn du noch Fragen hast zu dem, was hat eigentlich jetzt der Jesus gemacht? Ich habe von dem jetzt ja nicht viel erzählt. Dann kannst du kommen und die Leute oder auch ich beantworte gerne die Fragen, die du vielleicht noch hast. Vielleicht merkst du aber auch, ich entscheide mich heute, ich mache heute eine Entscheidung, einen Schritt zu machen. Und ich bin wie froh, wenn ich das mit jemandem machen kann, in dieser Gemeinschaft. Das ist das Coole. Wir sind eine grosse Familie, sehr gross. Aber wir können miteinander darin vorwärts gehen. Und wie in einer Familie erzählt man nicht jetzt allen immer alles. Aber es gibt so Leute, wo man zusammen unterwegs ist, wo man zusammen sagt, hey, schau, du da stresst mich gerade oder so. Wie siehst du das und so, und ein bisschen darüber austauscht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir in dieser grossen Familie so Leute haben, wo wir zusammen können vorwärts gehen können. Egal, ob du mehr in dieser Gemeinschaft bist und merkst, eigentlich will ich nicht rausgehen, ich finde es eigentlich so schön da. Oder eigentlich voll am Machen bist und sagst, ich gehe raus, ich muss überall allen meinen Leuten erzählen von Jesus. Braucht es immer das andere. Es ist abhängig von dem. Und wenn du merkst, da ist wirklich eine Einseitigkeit entstanden, dann ist es vielleicht auch dran, zum überlegen, wie kann ich die andere Seite wieder neu betonen, wie kann ich wieder neu einen Ausgleich schaffen dem. Und ich lade dich ein, zum heute wirklich eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, hey, komm, einen Schritt mache ich. Egal, was der Schritt ist, schiebe nicht raus. Ich möchte jetzt einfach noch beten, dass Gott zu jedem Einzelnen von uns redet. Ich weiß nicht, was bei euch dran ist, aber er weiß es, er kennt dich und er wird es dir zeigen. Ein mächtiger Gott, Jesus, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist, dass du redest, dass du in die Herzen hinein redest, dass du jeden Einzelnen kennst da drin. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach zeigst, was der nächste Schritt ist. Ich danke dir, dass du uns nicht überforderst, sondern dass du uns einfach Schritt für Schritt führst. Und ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, den nächsten Schritt zu gehen. Dass du Kraft und Entschlossenheit schenkst, zum vorwärts zu gehen. Aber auch Mut, zum es vielleicht mit anderen zu teilen und zu sagen, hey, gehen wir da zusammen durch. Kommst mit mir den Schritt. Ich bitte dich, red du jetzt und auch innerhalb der nächsten Lieder zu jedem Einzelnen da. Ich danke dir, dass du mit uns kommst und mit uns gehst in allem, wo wir sind.